So, Tommy, die Zeitrechnung sagt mir 3 Tage nach dem UTMB, ja, BC, UTMB, sagt man das so. Ich muss mit dem Puls erstmal wieder runterkommen, ja, von dem, was da alles passiert ist. Wir werden gleich ein paar Dinge umreißen. Wie geht's dir, Tommy? Wie hast du den UTMB erlebt?
Willkommen bei Trail Fellows, deine Trailrunning Coaches, der Podcast, der dich auf jedem Trail begleitet.
Also im Endeffekt ist das eine Situation wie nach der Tour de France. 3 Wochen Tour de France jeden Tag und plötzlich fällst du in ein Loch, dann hast du noch Tour de France Femmes. Die Woche geht auch schnell vorbei, ähnlich ist es hier. Zumal, das dürfen wir nicht vergessen, da gleichzeitig auch noch die Vuelta lief. Und mit dem Ausscheiden Tadej Pogačar da auch ein Riesendrama vonstatten ging. Also wir hatten nicht nur viele Stürze beim UTMB, viele Zeitstrafen, viel permanente Entwicklungen durch die Geschwindigkeit, sondern insgesamt ein sehr spannendes Ausdauersportwochenende.
Ja, absolut, absolut. Also hast du dann mehr Radsport verfolgt oder bist du mehr am UTMB-Stream gehangen?
Ich habe quasi auf dem Laptop den UTMB-Stream laufen gehabt und auf dem Handy nebenbei die Vuelta geschaut. Das war
Aha, sehr gut.
der Second Screen war fürs
Ja.
Fahrrad geeignet und genutzt worden,
Du
ja.
bist also doch multitaskingfähig, ja?
In dem Moment ja, wenn es mir wichtig ist, funktioniert das
Ja.
teilweise ja.
Sehr gut. Ich habe auch versucht, am Samstag den ganzen Tag multitaskingfähig zu sein. Ich habe versucht, sehr viel auch in den Trainingsplänen der Athleten zu schaffen, während ich den Stream gucke.
Jetzt haben sie
Es
alle
hat sich
viele
dann aber
Höhenmeter,
doch
ja?
alles, es hat sich dann doch alles relativ lang gezogen. Und ich war dann irgendwie erst, also ich habe wirklich morgens angefangen und war erst so 17:30, 18 Uhr fertig mit dem, was ich eigentlich bis mittags schaffen wollte. Ja.
Das ist legitim. Bei der
Aber es war natürlich auch sehr ereignisreich, oder, das Wochenende. Wir können ja mal so ein bisschen umreißen. Ich finde, also für mich waren absolut die Highlights das Finish beim OCC. Ja,
Ja.
es hat richtig Spaß gemacht, die Mädels da racen zu sehen. Und ja, und vielleicht auch so ein paar Nebenschauplätze, die ganz interessant waren. Einerseits natürlich die Diskussion über die, also was heißt Diskussion? Nee, auch das große Ballonplatzen, sag ich mal, mit den harten Zeiten, die gelaufen wurden vorne. Ja, einerseits in Sachen, wie entwickelt sich der Sport leistungsmäßig? Was für einen großen Sprung haben wir da jetzt nochmal gemacht? Die Strecke war zwar leicht verändert, so wie ich es mitbekommen habe. Ich weiß jetzt nicht genau, in welchem Umfang. Und es hat sicherlich auch ein bisschen was ausgemacht, aber eben nicht eine Stunde. Ne? Da muss man vielleicht auch nochmal ein bisschen relativieren nachher, in den Kontext bringen. Genau, das fand ich sehr krass, einerseits. Und dann, ja, eben, du hast es schon kurz mal angeteasert, die Zeitstrafen. Ne? Es wurden relativ viele Zeitstrafen verhängt durch so kleine Trail
Also
Abkürzungen oder so,
Abkürzung
ja.
beim CCC bei einem 100, waren ja sogar 108 Kilometer. Das war ja spannend, dass eine Streckenveränderung nicht zu einer Verkürzung führte, sondern zu einer Verlängerung. Hat man
Ja.
auch nicht ganz so häufig bei einer Streckenabänderung, wetterbedingt. Ja, es war so viel Dramatik in allen Wettkämpfen. Und ich finde manchmal, dass mir der ein oder andere Lauf dann auch fast ein bisschen zu kurz kommt, weil einfach die Häufigkeit an Ereignissen über das ganze Wochenende oder über die ganze Woche eigentlich so gedrängt kommt, dass ich fast ein bisschen so wie letzte Woche, ne, der eine Erfolg aus dem einen Rennen gar nicht richtig entfalten kann, weil gleich kommen die
Ja.
nächsten. Und es war ja ein
Ja.
bisschen exemplarisch beim Zieleinlauf, ne, CTC im
Und dann der
Verhältnis zum
Start vom
Start
UTMB, ja.
UTMB so gedrängt aufgrund der Verschiebung. Das war schon spannend. Aber den Zieleinlauf der Frauen beim OCC, den fand ich auch herausragend. Also, du sagst ja vom Livestream, hast gedacht, Alter, was geht denn da?
Und das ist dann Kino, ne? Das ist dann die große Show, die der UTMB auch darstellen will und die es dann auch schafft darzustellen. Und das finde ich dann schön. Ja, das darf dann auch diese Momente geben. Auch wenn die Momente ja auch im Hintergrund immer mit einer gewissen Unsportlichkeit mitkommen, weil um eben diese Momente zu schaffen, diese komplett freien Momente, die Leute kommen da rein, die Läufer und Läuferinnen kommen ins Ziel, haben dort die Möglichkeit eben nochmal das Race aufzunehmen und auch die Competition mit ihren Kontrahenten aufzunehmen. Die Leute, die Supporter, die stehen in Dreier-, Fünferreihen außen und flippen völlig aus. Wer aber so ein bisschen zu kurz kommt, sind teilweise die Leute, wie die
PDL, ne?
PTLer zum Beispiel, die dann, und ich habe das wirklich selber, ich habe mit denen gesprochen, vor Ort, nicht dieses Jahr, letztes Jahr, die stehen dann da, werden aufgehalten und dürfen erst ins Ziel, wenn die ganze Show vorbei ist da vorne.
Wird da eigentlich die Zeit genommen, wenn die da aufgehalten werden?
Ja,
Weißt du
ich glaube
das?
schon, das ist ja auch beim UTMB-Start war das genauso. Das haben sie auch im Stream, haben sie es auch gesagt,
Ja.
dass die CCC-Finisher von Platz, ich glaube, das war dann Platz 3, 4, 5, 6, 7, 8, sowas in der Richtung.
Ja.
Die wurden dann vorher aufgehalten und da wurde die Zeit dann irgendwie genommen und die durften dann nacheinander wieder los. Also es wird quasi, die kommen, der eine kommt, nehmen wir mal an, Platz 5 kommt an, dann geht die Zeit losgestoppt, weißt du, dann kommt Platz 6, kommt vielleicht 30 Sekunden dahinter und dann dürfen die auch wieder so in dem
Abstand,
Abstand loslaufen, glaube ich. Ich glaube, das läuft so. Wenn ihr das besser wisst, dann schreibt mal bitte in die Kommentare. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube schon.
Aber die Macht der Bilder soll ja nicht gestört werden. Ne? Ja. Aber okay, das ist halt bei so einem großen Event wahrscheinlich nicht anders machbar, vor allen Dingen, wenn es Verschiebungen wetterbedingt gibt.
Ja, einerseits, wenn ich jetzt, also es gibt ja immer so das, ne, es gibt ja immer so das Engelchen und Teufelchen auf der Schulter. Du kannst ja, wie du auch immer drüber sprechen magst. Wenn ich jetzt sage, ich bin pro dieser ganzen Geschichte, dann sage ich halt, ja, fuck off, die Läufer wissen das, dass das passiert. Die wissen, wenn die da ankommen und während dem UTMB statt, die wissen, dass sie da gestoppt werden. das ist die große Show, die Show macht Spaß, das ist so und so. Und wenn ich jetzt das Teufelchen auf der Schulter habe, dann sage ich, oh, ist doch unsportlich, das hat doch nichts mehr mit dem Sport zu tun. Außerdem die Preise und der UTMB sowieso, das ist der große Teufel und so. Ja, ich weiß nicht, ich finde dieses Schwarz-Weiß-Argumentieren in Bezug auf den UTMB, das macht einfach keinen Sinn mehr, weil der UTMB ist mittlerweile einfach 80% des Trailrunnings. So, weißt du, ich meine, also es ist nun mal ein großer, vielleicht nicht 80%, ja, aber zumindest 30, ja. Also es ist nun mal ein wahnsinnig großer Teil davon und da jetzt dann irgendwie nur hip oder hop zu sein, ist ein bisschen Quatsch, weil am Ende ist es ja auch nicht nur diese eine Crew, die alle UTMB-Veranstaltungen veranstaltet, sondern da stecken dann immer die Lokalen noch mit drin und das ist ein Reglement natürlich, was dahinter steht und gewisse Qualitätsstandards, die da abgerufen werden, aber trotzdem ist jedes Rennen trotzdem noch für sich verantwortlich und nur weil beim Eiger an der Ziel-VP es nur Äpfel und kaltes Wasser gab, heißt es nicht, dass es beim Lavaredo, beim UTMB oder weiß ich nicht, da beim Transsilvania auch so ist, ja.
Ja, und es ist ja jedem selber überlassen. Oder vielleicht auch nicht, wenn ich bestimmte Ziele habe, dann komme ich nicht drum herum.
Ja, eben das nicht, Tobi. Ja.
Das muss ich mich selber revidieren, das stimmt. Ja.
Nein, aber cool. Gab es für dich so einen Moment, ich habe jetzt so drei Sachen aufgezählt, die für mich so, was für mich auch super interessant war, Blondine Lirondell, ja, erstmal, also wie die sich da verausgabt hat, dass sie dann sozusagen nachher so müde war, auch neuromuskulär kaum noch Ansteuerung gefunden hat, dass sie andauernd hingeflogen ist. Und man kann schon sagen, die war ja 5-6 Mal, hatte ja den Trail vermessen.
Aber gewaltig. Und,
ja, und das Krasse ist ja, da stehen dann, also ne, sie ist ja in Begleitung, hinter ihr laufen dann irgendwie 20, 30 Läufer, gerade zu dem Zeitpunkt, wo sie auf den letzten Downhill geht. Und sie fliegt dann dahin und sie kann einfach, also sie muss sich da einfach selber hochhieven. Also, weißt du, normalerweise, wenn vor mir jemand hinfliegt, ey, dann gehe ich hin und frage mal, ey, ist alles gut? Genau. Und ich hebe die Person hoch und so weiter. Nee.
Im Endeffekt, das steht ja auch in den Vereinbarungen, die du unterschreibst. Wenn du die Startliste, wenn du den Startgeld bezahlst, ne, und guckst ins Reglement, da steht genau das, dass du verpflichtet bist, erste Hilfe zu leisten.
Ja, ein anderer Läufer.
Take care, ja.
Also die Läufer unterschreiben es für die Läufer.
Ja.
Aber wenn
du meinst die Supporter.
Da geht es um die Supporter. Weil wenn ihr geholfen wird, außerhalb der VPs, wo es erlaubt ist, dann ist sie theoretisch disqualifiziert. Ich weiß nicht, ob der Veranstalter das dann in dem Moment, wenn ihr nur hochgeholfen wird, ob das so ein Problem ist, aber ich würde es auch nicht riskieren. Also dann stehe ich auch lieber alleine auf, wenn ich da auf dem ersten Platz laufe. Das lasse ich mir dann auch nicht mehr nehmen. Und ich meine, die Leistungen, die waren ja auch wieder, also es ist sowieso immer wieder jedes Jahr ziemlich krass. Und auch vorne, die Spitzenleistungen, wo geht die Reise denn hin? Ja, das war noch nicht das Ende auf dieser Runde. Also, dass wir da noch bessere Zeiten laufen werden in den nächsten Jahren. Vielleicht gibt es jetzt mal 2 Jahre, wo auch das Wetter nicht ganz so mitspielt, wo wir vielleicht wieder ein bisschen runterfahren müssen. Aber ich meine, schau dir das an. Ne? Hannes hat seine beste Zeit gelaufen, unser Number One. Ja? Und musste trotzdem mit dem 6. Platz leben, was eine super Leistung ist, ja? was uns auch als deutsche Fanboys, sage ich mal, von ihm auch sehr, sehr freut. Ja? Herzlichen Glückwunsch, Hannes, falls du das hier hörst. Liebe Grüße. Aber es ist natürlich dann in dem Moment bitter. Du rufst die Leistung deines Lebens ab und kommst dann wirklich bei dem einen Rennen. Weil da gibt es dann eben noch 5 Leute, die auch hammerhart drauf sind und die sich wie eine Pfeilspitze auf dieses Event
vorbereiten. Nichts anderes haben wir ja dieses Jahr beim Western States erlebt. Nichts anderes. Die sind da über den Track geflogen, als ob es keinen Morgen gibt. Und du fragst dich, wo geht die Entwicklung hin? Und das ist schon beeindruckend im Bereich auf was Nutrition angeht, was das der Einsatz des Equipments. Ich möchte gar nicht mal auf das Equipment selber gehen, sondern den Einsatz des Equipments, die Effektivität in der Nutzung. Die spielt für mich da auch eine ganz große Rolle. Und dass man mittlerweile so weit sich aus dem Fenster lehnen kann, um zu sagen, eigentlich ist es schiedegal, welche Marke du am Schuh, am Fuß trägst, zeigt sich das, ich weiß nicht mehr, ob es der OCC oder CCC oder UTMB war, aber eine Drittplatzierte lief mit dem Decathlon-Modell.
Also, da ja, stimmt, Decathlon war auf dem Treppchen, ja, ne? Ja, ja.
Da müssen wir ja nicht mehr drüber reden. Es ist eigentlich mittlerweile, in Anführungsstrichen, egal, mit welchem Modell du läufst, die sind alle auf einem sehr, sehr ähnlichen technischen Niveau. Und wenn du dann Athleten oder Athletinnen hast, die damit umzugehen wissen, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, wirklich das Equipment, in dem Fall den Schuh, so nutzen können, dass er dann wirklich den Vorteil bringt, na, dann ist doch Tür und Tor geöffnet für neue Rekorde in jegliche Richtung.
Ich glaube auch mittlerweile bei den Marken, auch ein Decathlon, was ja so ein bisschen Discounter-mäßig daherkam oder kommt, auch die arbeiten ja mit Elite-Läufern irgendwo zusammen und lassen sich da sagen, wie sie das Ding zu entwickeln haben. Ja.
Lass uns mal den Gedanken kurz festhalten mit dem, was diese ganze Schnelligkeit auf dem Trail mit auch gegebenenfalls den Läuferinnen und Läufern macht. Das würde ich gerne mal drauf zurückkommen. Du hast mich gerade gefragt, was mich beeindruckt hat. Das waren zwei Sachen. Die haben beide nichts mit dem UTMB zu tun, sondern waren beim OCC.
Tommy, du musst übrigens damit leben, dass ich dir eine Frage stelle und dann aber meine Antwort einfach darauf.
das ist, damit lebe ich seit 36 Folgen, mein Bruder.
Es wäre eigentlich egal, was du denkst. Ich wollte meine Antwort erzählen. Ja.
Was wollte ich denn von dem YouTuber anders erwarten? Der es nie mit Austausch zu tun hatte.
So, ja, Mama hatte mich nicht lieb. Ja. Das ist so ein Anerkennungsding. Genau.
Auch wenn das wahrscheinlich schon viele, viele in ihrem Social Media Feed gesehen haben. Aber ich fand die Tatsache eines Jan Frodenos, der als in Anführungsstrichen völliger Quereinsteiger in diesem Sport da eine Leistung beim OCC abgerufen hat, die mich unfassbar beeindruckt hat, dahingehend, weil, Jan Frodeno, du wirst das wahrscheinlich hier nicht hören, falls du es doch hörst, nimm es mir nicht übel, aber deine Downhill-Technik ist ungefähr so gut wie meine. Du musst unfassbar viel auf den Laufbahn-Zwischenstücken rausgeholt
haben. Was hat Thomas Galea mit Jan Frodeno gemeinsam?
Ja, genau, eine beschissene Downhill-Technik. Also das ist beeindruckend. Der muss so unfassbar viel im Uphill und in den laufbaren Flachstücken rausgeholt haben, um so weit vorne zu landen. Das fand ich saustark und hat mich stark begeistert. Und als Jenenser muss ich natürlich nochmal auf Platz 10 von Daniela Oemos zu sprechen kommen. Ja. Fand ich auch unfassbar stark. Die Frau begeistert mich dahingehend, dass sie als Ärztin damit einer hohen Stundenanzahl pro Woche im Klinikum arbeitet, Mutter in Anführungsstrichen nebenbei ist und das nicht als Vollprofi macht und dann da auf Platz 10 war sie, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, beim OCC reinzukommen. Ich glaube, Kimi Schreiber auf Platz 12, also wirklich Top-Ergebnisse.
Ja, ich finde auch Chapeau an die deutschen Läufer und Läuferinnen am Wochenende. Die haben uns gut vertreten da, ja.
Ja, unsere. Denke.
Sehr, sehr, sehr cool. Ja, ich hatte leider keinen eigenen Athleten diesmal in Chamonix. Ich finde das ja auch immer sehr, sehr spannend. Nur einen guten Kumpel, den Tom Spurer, Shoutout, herzlichen Glückwunsch zum UTMB-Finish. Sehr, sehr gut. Genau, und ja, ich meine, ist klar, UTMB ist natürlich ein großes Thema, da lässt sich dann auch nochmal die eine oder andere Anekdote vom Wochenende bringen. Wir wollen aber heute mit euch, wie vor zwei Folgen versprochen von mir, auch über die Belastungssteuerung reden. Und das wird sicherlich ein bisschen was knackigeres Thema, weil das doch natürlich ein bisschen individuell ist. Und wir wollen heute für euch schauen, dass wir euch das Thema so ein Stück weit umreißen. Was hat es damit auf sich? Warum ist Belastungssteuerung für euch wichtig? Und ja, auch ein bisschen, was kann es für Folgen haben, oder? Wenn ihr da nicht drauf achtet, wie ihr eure Belastung steuert und wo man vielleicht sogar schon anfangen kann, um präventiv zu arbeiten. Ja, nicht nur dann in dem Moment, wo man merkt, oh Gott, jetzt bin ich überlastet, jetzt muss ich wieder ein bisschen regenerieren und dann fange ich wieder an und bin irgendwann wieder überlastet und muss wieder regenerieren. Sondern wie kann man das vielleicht schon ein bisschen präventiv betrachten, das Thema, dass man sich bereits in der Makroplanung um das Thema kümmert. Am Ende gibt es natürlich wieder fleißig Takeaways, auch für die Leute, die jetzt nicht so technisch affin sind und da mal Lust haben, in die Belastungssteuerung zu gehen, können da natürlich auch ein bisschen was mitnehmen. Ja? Tommy, Belastungssteuerung, wie machst du das bei dir selber? Wie steuerst du deine eigene Trainingsbelastung? Ich glaube, du lässt dich ja von einem Trainer nicht trainieren sozusagen, oder? Nee, du hast keinen Trainer.
Ne? Nee, ich bin zurzeit mein eigener Trainer. Das ist immer eine große Herausforderung. Als Trainer sich selber zu trainieren, ist nur schwer möglich. Die Disziplin, die man von anderen verlangt, dann selber an den Tag zu legen.
Hast du schon mal gesehen, wie sich ein Chirurg selber
das Bein absägt? Ähnlich fühlt sich das an, wenn man sich selber trainiert, ja. Ja, ist aber bei der aktuellen Arbeitsbelastung, da sind wir beim Thema Belastung, was da durchaus auch mit reinspielt, aktuell nicht anders, nur schwer möglich, das so umzusetzen. Deswegen ist die Entscheidung für mich so gefallen. Für mich beginnt die Belastungssteuerung, bevor wir in die technischen Details einsteigen, ganz klar bei einem strukturierten Trainingsplan. Also das, was wir in den ersten roundabout 10 Folgen, ne, grob besprochen haben, von einer Makro bis zu einer, wir hatten es genannt?
Mikro, Mikro, Nano.
Genau, wir sind zu einer Mikroplanung.
Der Nanozyklus.
Ist für mich die allumfassende Grundlage für die Belastungssteuerung. Also bevor man überhaupt ins Training einsteigt, darüber im Klaren zu sein, was heißt es, wie möchte ich trainieren, habe ich einen Trainingsplan, der entsprechende Progressivität innehat, der ausreichend Regenerationsphasen von vornherein berücksichtigt, und da habe ich noch keinen Meter gelaufen, da habe ich noch keine Sekunde Krafttraining gemacht und alles, was im Plan steht, sondern im Vorhinein das Ganze schon mitdenken. Das ist die Grundlage dessen, worüber wir heute sprechen. Eine Belastungssteuerung nicht zu einer Belastungsstörung werden zu lassen.
Genau, posttraumatische Belastungsstörung, ja, die haben wir vielleicht auch noch. Ich würde da vielleicht sogar noch ein bisschen früher einsteigen, und zwar noch mal den Schritt rausgehen aus dem Trainingsplan selber oder aus der Makroplanung auch selber. Die Makroplanung ist für mich auch das größte und wichtigste Tool der Belastungssteuerung, weil, warum komme ich später nochmal drauf? Mal den Schritt raus nochmal zu gehen, und zwar zu sagen, warum kann das überhaupt, also was ist Belastungssteuerung? Und zwar, das ist die frühzeitige Planung und eben Koordination deiner eigenen Energie, und zwar auf eine sehr achtsame Art und Weise, ja, damit umzugehen. Nicht jetzt nur rein zu sagen, okay, ich muss halt irgendwo gucken, wo die absolute Leistungsgrenze ist, und da bewege ich mich immer knapp drunter und dann habe ich meine Belastung gut gesteuert, sondern eben, also rein sportlich gesehen, sondern eben auch den gesamten Menschen zu betrachten, zu sagen, wann hatte ich vielleicht mal Jahre oder eine Saison nach der nächsten, wo ich mich stark belastet habe, wo ich viel Umfangsteigerung gemacht habe, die nächstlängere Strecke. Vielleicht gibt es dann irgendwann mal ein Jahr, wo ich generell ein bisschen mal runterfahre, runterdrossel. Vielleicht gibt es auch mal ein Jahr, wo ich schon weiß, okay, jetzt kommt meine Tochter in die Schule oder in die Kita, ich habe dann da familiäre Verpflichtungen, denen ich nachgehen muss, wo ich ein bisschen weniger Zeit habe und so, wo ich mir das schon allein in der Makroplanung in Bezugnahme der Familie kommunikativ, ja, also nicht nur dran denken, ich denke nicht nur an meine Partnerin und an meine Kinder und sage, ja, das wird schon, sondern ich nehme sie mit rein in meine Pläne, ja, allein das kann bei vielen Familien zu Hause wahrscheinlich schon ein guter Gamechanger sein, damit es einfach übers Jahr funktioniert. Also im Sinne von, und das ist jetzt kein Spaß, sondern es ist wirklich absoluter Ernst gemeint zu sagen, also sich mal die Familie an den Tisch zu setzen, ne, schön Mittagessen oder Abendbrot, und dann mal zu sagen, Leute, ich habe nächstes Jahr diese zwei Rennen vor, und das bedeutet, dass ich jeweils 12, 16 Wochen vorher sehr stark eingespannt bin. Und ja, sehr viele Trainingsstunden machen werde. Wie kriegen wir das hin? Können wir das vielleicht lösen? Wollen wir vielleicht so machen, dass ein Kind mit mir dann mit dem Fahrrad mitkommt? Können wir das vielleicht so, irgendwie so, also nicht das so auf euch zukommen lassen, sondern einfach die Familie auch schon mal, das Umfeld schon mal so ein bisschen mit einbeziehen, weil man hat einfach nur eine gewisse Kapazität. Und wie oft hat man das schon erlebt, dass die Kapazität des Gesamtlebens, des Gesamtsystems, sowie Job und Familie, einfach nicht mit einbezogen wird, und dann gibt es irgendwo den Knall. Dann wird der Job zäh, man hat vielleicht nicht mehr die Kapazität dort, erfüllt seine Aufgaben nicht mehr so gewissenhaft, ja, oder vielleicht auch lässt dann Kapazität in der Familie liegen, was dann zu Lasten von anderen Menschen geht. Und das wollte ich einfach nur nochmal umreißen im Groben, dass das auch ein Thema der Belastungssteuerung sein kann schon.
Ich habe das, was du gerade beschreibst, für mich im Kopf abgespeichert unter dem Stichwort konfrontatives Training. In dem Moment, wo es kein Commitment mehr mit meinem Umfeld ist, Familie, Job, Freunde. Das ist in der Regel das, was uns die meiste Zeit im Alltag hoffentlich mit positiven Dingen erfüllt, hoffentlich. Wenn das konfrontativ wird und ein oder mehrere dieser eben genannten Dinge entgegen dem Training stehen, kommt es in den meisten Fällen, das ist zumindest meine Erfahrung auch bei den Athletinnen und Athleten, mit denen ich zu tun habe, dazu, dass das Training nicht mehr mit freiem Kopf umgesetzt werden kann. Man unter Druck kommt automatisch, entweder unter Zeitdruck oder unter psychischen Druck, ich muss mich beeilen, ich werde den anderen Dingen nicht so gerecht, wie ich das möchte oder wie auch das Umfeld das von mir verlangt. Und damit können die im Trainingsplan verankerten Trainingsreize nicht erfüllt werden. Und soweit lehne ich mir wirklich aus dem Fenster zu sagen, sie werden nicht erfüllt, weil sie immer auf Krampf, immer auf Druck und immer mit Anspannung umgesetzt werden.
Ja, genau. Und ich hatte da jetzt gerade auch auf Instagram ein Reel dazu gemacht. Das kann ich jetzt wahrscheinlich bei jedem Thema sagen, weil ich Reels gemacht habe. Genau. Aber ich hatte wirklich zu dem Thema gerade gesagt, allein der Gedanke, dass viele Sportler sich kaputt machen, während sie sich eigentlich entwickeln wollen.
Ja.
Also weil so viel Druck drin ist, so viel, also es ist ja gut, Ehrgeiz zu haben, und das meine ich nicht. Ich meine jetzt nicht zu sagen, auch, ja, ist mir egal, was da passiert, sondern schon auch den Druck, sich aufzubauen, zu sagen, ich will besser werden, ich habe da ein gewisses Commitment mit, aber dem Körper auch und dem Geist auch den Raum zu geben, sich entwickeln zu können. Auch das ist Belastungssteuerung, ja, weil Sport, und das habe ich ja auch schon mal so versucht zu umreißen, oder Leistungsentwicklung, Leistungssteigerung ist eben ein Energieaustausch. Also die Entwicklung der Leistung ist ein Energieaustausch und keine Kumulation von Trainingseinheiten. Ja? Viele sind der Meinung, ja, dann mehr Kilometer, mehr Training heißt ja bessere Leistung. Und dieser Grundgedanke, der ja rein nach gesundem Menschenverstand, ist es ja okay. Ja? Also der gesunde Menschenverstand würde eigentlich sagen, ich würde ganz normal, wenn ich jetzt vom Sport keine Ahnung hätte, würde ich sagen, wenn ich mehr trainiere, werde ich besser. Also wenn ich noch mehr trainiere, werde ich noch besser. Und da ist eben die Schranke drin, dann vom Körper. So funktioniert der Körper eben nicht. Der funktioniert immer mit einem Energieaustausch. Und deswegen müssen wir Belastung steuern, eben uns auch regenerative Phasen reinsteuern oder mal eine Phase reinsteuern, wo wir weniger Umfänge, weniger Intensitäten machen, um die Kapazität auch nicht nur physisch, sondern auch mental eben auch wieder auf andere Dinge lenken zu können. So wie die Leistungsentwicklung, so wie die Familie, so wie den Job, so wie einfach das Leben.
Ja, und Trainingsreize sind für mich ja nicht nur eine körperliche Umsetzung von bestimmten Parametern, die in einem Plan stehen, den ich entweder von einem Trainer habe, einer Trainerin, oder die ich mir selber erarbeitet habe, sondern ich bin davon überzeugt, dass Trainingsreize bei den meisten Hobbyathleten und Athletinnen nur erreicht werden können, wenn sie auch verstanden werden, warum sie gesetzt werden. Ja. Weil nur dann kann ich mich so damit auseinandersetzen, dass ich meinem Körper versuche, so anzusteuern, das auch zu erreichen. Und dafür brauche ich Zeit und dafür brauche ich Raum, damit ich in meinen Kopf auch, und das ist echt, Leute, echt, das ist mir wichtig, ihr müsst nicht den Anspruch an euch haben, beim ersten Mal einen Trainingsreiz zu verstehen, weil das erlebe ich ganz oft so, naja, aber ich weiß, was ein Intervalltraining ist. Das ist
ja mal, also nicht zumachen, genau, warum, nicht, wieso, nicht gedanklich zumachen, sondern ich sag mal, wie soll ich sagen, öffnet euch mal. Also vielleicht fühlt sich jetzt jemand angesprochen, ja, aber ich weiß doch so viel über das Training und so und ich steuere mich schon selber total super. Ja, ich glaube, dass ihr schon sehr viel wisst, weil es ist kein Informationsproblem. Also es gibt kein Informationsproblem. Informationen kriegen wir überall. Ihr müsst nur mal Chatty fragen, wenn ihr irgendeine Frage übers Training habt. Ihr seid sowieso, mindestens 30% unserer Zuhörer sind jeden Tag bei Chatty drin und sprechen über ihr Training, was vollkommen okay ist. Und ihr kriegt dort auch teilweise ganz gute und hilfreiche Antworten. Es ist also kein Informationsproblem, die kriegt ihr. Bei uns oder woanders. Es ist ein mehr so ein Achtsamkeitsproblem, oder? Wie kann man das beschreiben, Tommy?
Ich habe mal BWL studiert und in der VWL gibt es dieses Wirtschafts-, eines der Wirtschaftsprinzipe, ja genau, eines dieser Wirtschaftsprinzipe, dass du einen ökonomischen Einsatz von Ressourcen tätigen musst. Also es gibt immer dieses schöne Beispiel, du hast ein Feld und da arbeitet ein Bauer, eine Bäuerin drauf und die bestellen das Feld. Und plötzlich packst du zwei drauf und die sind schneller. Und bei drei sind sie noch schneller und haben noch mehr Ertrag, holen noch mehr aus dem Feld raus. Stellst du aber 3000 Bauern da drauf, stehen die sich im Weg und zerlatschen das Feld und du hast nichts gewonnen. Und ähnlich versuche ich Trainingspläne zu verargumentieren, wenn ich erkläre, warum ich da Themen reingeschrieben habe. Mit dem Ziel, etwas so wirtschaftlich mit den vorhandenen Ressourcen umzusetzen, um ein nächstes Ziel zu erreichen.
Ja,
um das aus dem Sportbereich rauszunehmen.
Ökonomisch mit den Ressourcen, die man hat, umzugehen, quasi, ja. Ja, ja, das ist ein ganz gutes.
Ganz viel mit Belastungsverständnis zu tun. Ich will noch gar nicht Steuerung sagen. Was ist Belastung? Weil Belastung kann ja durchaus, das hast du ja gerade auch eben gesagt, kann ja ganz unterschiedlich wahrgenommen werden und vielleicht auch einen ganz unterschiedlichen Zweck innerhalb eines Trainingsplans erzeugen und erzielen.
Ja.
Und je nachdem, was als Hauptziel da ist, muss eine Belastung auch anders aufgebaut sein. Für einen 10-Kilometer-Lauf habe ich eine andere Belastung als für einen UTMB, um beim Beispiel zu bleiben.
Also ich, Ich glaube einfach, und das hört sich schlimmer an, als ich das meine, ihr kennt mich ja mittlerweile, ich glaube, dass sehr viele auf dem Mount Stupid sind. Was? Tommy, sorry, Tommy hat gerade schon getrunken, als ich das gesagt habe. Ich glaube, hört sich jetzt wirklich irgendwie das ist kein Fronting, überhaupt nicht. Ich bin selbst auch gefühlt auf dem Mount Stupid, wenn es um sportwissenschaftliche Themen gibt. Ja? Da geht zum Beispiel, da komme ich auch nicht in die dritte, vierte Ebene rein. Ja? Ich verstehe, ich umreiße die zweite Ebene und ansonsten kann ich die erste Ebene sehr gut erklären und sehr gut verständlich rüberbringen. Und diese Verständnis den Themen gegenüber, also auch ein Verständnis dazu zu haben, was da ungefähr in der zweiten, dritten Ebene passiert, das ist wichtig. Eben diese breite Brust im Trainingsalltag zu bekommen, das ist ja das, was wir immer sagen. Und vielleicht auch gewisse Standards zu kennen, so Standardvorgänge zu kennen, Faustregeln zu kennen, aber dann trotzdem für sich als Individuum seinen Weg zu finden, was für die Belastungssteuerung wichtig ist. Ich sage mal nur als Beispiel, Belastungssteuerung hat nicht nur was mit der Physis und mit dem Mentalen zu tun. Allein in der Physis hast du ja dann am Ende verschiedenste Systeme, die Muskulatur, du hast die Sehnengelenke, Bänder, du hast den Hormonhaushalt, du hast die Metabolik, du hast das vaskuläre System, du hast das zentrale Nervensystem und so weiter. Du hast so viele verschiedene Systeme und komplexe Vorgänge im Körper, die sich unterschiedlich entwickeln, die sich teilweise auch so ein bisschen, die einfach in der Waage, in der Balance sein müssen, gewissermaßen. Wenn das nicht hinhaut, dann kannst du versuchen, wie quasi deine Nachbarn oder deine Laufbuddies kaputt zu trainieren und wirst es nicht schaffen. Du wirst diese Umfänge, die andere machen können, nicht machen, wenn du nicht so belastbar bist. Weil eins deiner Systeme oder der Zusammenschluss aus den Systemen eben das nicht mitmacht. Schau dir mich an. Ich habe mich viele Jahre viel zu hart belastet, viele Jahre meines Läuferlebens. Und habe das nicht so richtig wahrhaben wollen, dass ich eben nicht ganz so belastbar bin. Jetzt mittlerweile ist es so, dass ich ganz genau weiß, wie viel TSS ich pro Woche vertrage. Ja, zu TSS kommen wir gleich nochmal. Also den Training, wie viel Trainingsstress ich vertrage. Da hängt es dann aber nochmal sehr stark darum, was macht der Rest von meinem System? Ja, ich bin beruflich schon seit vielen, vielen Jahren ja, sehr belastet, ja, was den Stresspegel angeht. Und jetzt habe ich dann seit 2, 3 Jahren auch noch Familienzuwachs, was ja auch einen gewissen Stresspegel im Alltag mit sich bringt. Ja, jeder, der da draußen Kinder hat, wird wissen, was ich meine. Ja, das tut mir nicht so. Ja. So, und von daher muss man dann irgendwo Kapazitäten verschieben. Und vielleicht vertrage ich dann jetzt keine 650, 700 TSS mehr, weil die Gesamtbelastung sonst zu viel wird. Jetzt sind es dann vielleicht 550 bis 600. Und wenn ich das weiß, dann kann ich das sehr gut steuern. Wenn ich das nicht weiß, dann laufe ich vielleicht über Wochen hinweg eben dann in so eine Überlastung rein, vielleicht auch in ein Übertraining. Hatten wir vor 2 Wochen. Könnt ihr gerne nochmal reinhören.
Ich war jetzt gerade abgelenkt beim TSS hängen geblieben, bei den ganzen Kennzahlen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass auch da zu viele böhmische Dörfer unterwegs sind, dargestellt, dass mit zu vielen Fremdworten, Abkürzungen oder sonstiges durcheinander geschmissen wird. Und je nachdem, auf welche Uhr am Handgelenk getragen wird, welche Daten das jeweilige
Ja.
System dahinter ausstößt, und dann unterhalten sich Menschen, die mit unterschiedlichen Systemen arbeiten, wird aneinander vorbeigeredet.
Ja.
Also deswegen ist für mich, natürlich sind die Daten und Fakten die Grundlage für uns als Trainer, auch ein Training zu steuern, weil die lügen selten, manchmal tun sie auch das, aber selten, ja. Aber ich gebe trotzdem im ersten Schritt deutlich mehr auf das Körpergefühl eines jeden Athleten, der mir erzählt, so und so fühle ich mich. Und wenn das einhergeht mit den eben genannten Parametern, dann scheint es in die richtige oder falsche Richtung zu gehen, dann kann ich was einfacher daraus ableiten. Also was will ich damit sagen, das Thema Körpergefühl, wie erschöpft fühle ich mich, wie fit fühle ich mich, man muss es ja nicht immer nur negativ sehen,
Ja.
es kann trügerisch sein, ja, aber für die meisten, die uns hier zuhören, die auch schon den einen oder anderen Kilometer auf dem Trail hinter sich gebracht haben, trügt es meistens nicht. Und man kann sich da durchaus drauf verlassen. Also das wäre mein Appell, ab und zu auch mal auf sich zu hören und die Uhr vielleicht mal Uhr sein zu lassen.
Naja, ich kann ja nicht immer nur auf den Indikator warten, ich bin verletzt oder entzündet irgendwo. Wenn ich immer auf diesen
Ja.
Indikator warte, dann bin ich überlastet, dann habe ich meine Belastungssteuerung nicht im Griff, weil ich mich dann zu hoch irgendwo in eine Richtung belaste, worauf mein Körper was mein Körper nicht mehr kompensieren kann. In welcher Form auch immer. Vielleicht ist es die Verbindung daraus, dass der Darm, der Stoffwechsel nicht so richtig gut funktioniert. Ja? Also der absorbiert nicht so gut die wichtigen Stoffe. Dann hast du quasi ein schwieriges metabolisches System schon alleine. Die Regeneration daraus, die Schlussfolgerung daraus ist, dass du schlechter schläfst, dass du vielleicht auch schlechter regenerierst, dass du dann am Ende vielleicht auch weniger sportliche ja. Betätigung verträgst und dich wunderst, warum können meine ganzen Kumpels so lange laufen und ich nicht? Ja, überleg dir mal, was mit deinem System und auch alle Daten, die so rumschwirren und so, sind nur dein System. Das ist nur deine, sind nur deine Messwerte und nur die kannst du mit deinen Messwerten auch vergleichen. Ganz, ganz wichtig, ja, wenn ja. wir jetzt da gleich ein bisschen in diese ganze Metriken einsteigen.
Also ganz wichtiger Satz, den unterschreibe ich nochmal, du kannst dich nicht mit anderen vergleichen.
Punkt. Nee, genau.
In keinem der genannten Parameter.
Vergleicht euch nicht damit, was andere trainieren und so weiter. Ihr könnt euch, auch wenn ihr vermeintlich, ja, wir sind ja beides Mitpacker, wir haben ja beide die gleiche, so ähnliche ITRA-Punktzahlen, trotzdem seid ihr völlig unterschiedliche Menschen mit völlig unterschiedlichen Systemen, mit einer ganz anderen sportlichen Historie, mit einem anderen Körperaufbau und so weiter. Ja, und jetzt schauen wir mal, jetzt haben wir so gelernt, Belastungssteuerung ist wichtig, oder? Und ja. Sonst können es halt Folgen geben und es macht halt Sinn, irgendwie seine Belastung zu steuern, damit man eben auch, und wir sind ja in einem Sport, wo wir zu einem gewissen Zeitpunkt, vielleicht so in einem halben Jahr irgendwann von jetzt geschaut oder in einem Dreivierteljahr von jetzt geschaut, irgendwann mal unser A-Race haben und da wollen wir dann aber auch mal wirklich mit vollem Leistungspotenzial am Start stehen. Und jetzt gehen wir in so eine Trainingsplanung rein. Und die nächsten Schritte, die wir so machen als Trainer, sind halt erstmal zu schauen natürlich insgesamt, wo sind die großen Ziele, wie viele Wochen sind dazwischen, ja, Makroplanung, ja, und schauen, wie viel Zeit haben wir bis dahin noch, was können wir und von welchem Stand, von welchem Status quo kommen wir mit dem Athleten. Und dann geht's los, dann gehen wir in die Makroplanung und steuern im Prinzip schon mal die Belastung grob vor, ja. Dazu haben wir natürlich entsprechende Trainingssteuerungstools, ja. Und ein entscheidender Wert sind eben diese ominösen TSS. Ich glaube, TSS hatten wir schon mal in irgendeinem Podcast erklärt. Spielt keine Rolle, ich umreiße das nochmal ganz kurz. Da geht es im Prinzip darum, dass Training Peaks als Programm und andere Programme machen das auch, uns die Möglichkeit gibt, einen Quotienten aus der Zeit in Bewegung und der zugehörigen Intensität zu bringen, ja. Und daraus wird dann ein Trainingsstress, also ein TSS ist dann Trainingsstress-Score, also ein Score wird daraus, eine Punktzahl im Prinzip, oder nee, nicht Punktzahl, nicht je höher, desto besser, sondern einfach eine Zahl, mit der wir dann sozusagen, die wir dann als, ja, als Metric, als Vergleich rannehmen können und als Referenzen auch nutzen können. Und wenn ich weiß zum Beispiel, ein Athlet verträgt im Durchschnitt 400 bis 450 TSS in einer ganz soliden Woche, die ihn ja leicht ermüdet, aber nicht kaputt macht, dann kann ich eben sagen, ich gehe so über die komplette Base-Phase, bleibe ich da in dem Bereich. So. Und irgendwann komme ich dann in die Bildphase, wo ich ihn auf 600 TSS hocharbeite und dann arbeite ich in der Peak-Phase von 600 bis 700 TSS. Irgendwo schon in einem sehr hohen Bereich, wo dann schon die Wochen sehr, sehr müde machen. Ja, so ungefähr diese Zahlen... Verhältnisse, nur um euch die Zahlenverhältnisse mal klar zu machen. Und dann gehe ich natürlich pro Regenerationswoche oder Entlastungswoche, gehe ich dann so 100, 150 TSS mindestens runter. Ich bin ein Freund davon, dass ich die Regenerationswochen eher sehr, sehr ruhig mache. Also ich gehe lieber dann vielleicht auch mal 200 TSS runter, gerade in der Peakphase, wo es dann doch, wo die Belastungswochen sehr belastend sind.
Das heißt, du schraubst nicht nur den Umfang, sondern die Intensität deutlich nach unten in der Regenerationswoche.
Ja, manchmal setze ich sogar einfach ganz andere Reize. Also es gibt ja. manchmal so, dass ich so Intensität nochmal komplett auf unspezifisch setze, damit zwischendurch dann auch nochmal Spritzigkeit besteht. Das ist aber jetzt, also das führt jetzt ein bisschen zu weit. Ne? Das ist dann schon so die Mikrozyklussteuerung. Ich würde da im Makro mal bleiben und würde mal sagen, es ergeben sich ja dann dadurch schon die Mesozyklen.
Ja.
Die groben. Wir haben dann also immer die Möglichkeit, noch gewisse Puffer einzubauen, weil es ist immer mal jemand krank, ja, man hat immer mal irgendwie eine Phase, wo man dann mal nicht ganz so viel Kapazität aufs Training legen kann, dann hat man mal eine Weihnachtswoche zwischen, wo man wieder ein bisschen abgelenkt ist und so weiter und so fort. Bedeutet, eigentlich ist bei mir immer so die Bildphase so ein gewisser Puffer, so eine Pufferphase, ne? Mhm. wo wo ich dann so sagen kann, ob die ein Block dauert oder ob die drei Blöcke dauert, hängt dann so ein bisschen zusammen, wie belastbar ist der Athlet. Wenn es schon ein 100-Meilen-Läufer ist und ich will den nächstes Jahr nochmal auf 100 Meilen bringen, dann bringe ich den auch relativ schnell wieder auf höhere Umfänge. Wenn es jetzt das erste Mal diese Distanz ist, dann möchte ich mir schon zwei oder drei Blöcke Zeit lassen für die Athleten, um die sozusagen auf diese Belastungen vorzubereiten. Also es kommt immer, es ist sehr situativ. Ja?
Es ist sehr situativ und sehr personenabhängig. Ich lasse mir gerade während der Bildphase durchaus auch den Puffer dahingehen, dass ich von einer 3:1 Taktung im Verhältnis Belastung, Entlastungswoche vielleicht auch auf eine 2:1 switche, wenn ich merke, dass die Belastung zu hoch oder zu niedrig ist. Um da einfach mehr Flexibilität in die Trainingsausgestaltung zu bringen, um die einzelnen zu setzenden und zu erzielten Reize besser steuern zu können.
Das ist jetzt, das ist ein super wichtiger Punkt. Die Periodisierung, diese 3:1 oder 2:1 Periodisierung, könnt ihr natürlich auch nutzen, um eure Belastung, um so ein bisschen euch Wind aus den Segeln zu nehmen. Das heißt nicht, dass ihr euch irgendwo besser oder schlechter entwickelt. Das ist, also es kommt dann mal drauf an, was ihr da für Inhalte habt. Ja. Da geht es eher darum, dass ihr einfach euch planmäßig ein bisschen mehr Regeneration gönnt. Vielleicht eben auch, um dann, weiß ich nicht, in den Regenerationswochen wieder ein bisschen mehr zu Hause wegzuschaffen, ja, was immer so anfällt und so weiter. Und da mache ich das zum Beispiel so, wenn jetzt jemand ein Off-Season-Muffel ist. Ich liebe die Off-Season, weil die Off-Season eine super wichtige Phase ist fürs Thema. Eben jetzt auch, wo jetzt viele eben reinsteigen. Ich würde auch gerne in einer der nächsten Folgen mal das Thema Off-Season so ein bisschen begucken. Ja, ich finde es eine sehr, sehr wichtige Trainingsphase, die eben auch aktiv sein darf. Ja, auch da darf man aktiv sein. Da darf man dann die Prio aufs Krafttraining legen und so weiter. Jedenfalls habe ich hier einen Link unten in der Podcast-Beschreibung, den könnt ihr euch dann mal anklicken. Mehr sage ich dazu nicht, zum Thema Krafttraining. Sehr, sehr cool. Ist ein kleines Geschenk für euch, für alle Zuhörer hier. Und da geht es dann im Prinzip darum, wer da eher ein Muffel ist, wer eher weniger Off-Season macht oder dazu aktiv wird, dem gebe ich dann auch eher eine 2:1 Periodisierung in die Base-Phase rein, damit die merken das gar nicht, Tommy. Ja? Die kriegen das gar nicht so mit. Und man kann dann dadurch einfach noch ein bisschen Wind rausnehmen, weil man weiß, ey, deine Saison wird nächstes Jahr wieder knallhart. Und ich weiß, dass wir uns dann hier wieder angucken im Call und dass du hier aus den letzten Löchern pfeifst, weil das einfach ein knallhartes Training ist dann wieder. Ja. Genau, also seid jetzt in der Phase, die jetzt kommt, so die nächsten Wochen bis zum November rein, seid da einfach ein bisschen behutsam mit euch, weil ihr habt die Saison echt Gas gegeben. Ja.
Ja.
Mal so auf eure virtuelle Schulter geklopft da draußen, ja. Ihr habt echt Gas gegeben, ihr seid Maschinen, ja. Sagt euch das immer wieder, ja. Wenn ihr euch das nicht glaubt, ich glaube an euch, ja. Ihr seid absolute Maschinen.
Seid ihr, wer bisher verletzungsfrei durchgekommen ist und vor allen Dingen mit Spaß an der Sache auch noch im September auf die Trainingseinheiten schaut, der hat ja alles richtig gemacht.
Genau, Glück gehabt, ja.
Nicht auf die Nase gefallen, nichts kaputt gemacht, ja.
Absolut, ja. Da kann man echt aufs Holz klopfen. Wenn man dann auch noch fit und ohne Verletzung in die nächste Saison einsteigen kann, mit der Kapazität, die man aus der letzten Saison mitgebracht hat. Cool. Und eine Off-Season macht euch deswegen nicht schlechter. Ja, das ist einfach für die Belastungssteuerung, für eure Gesamtsaison ist das die wichtigste Regenerationsphase. Und dann Belastungssteuerung, wir machen das natürlich über den Trainingsstress, über die Wochen, fängt schon in der Makroplanung an und dann geht man natürlich sehr, sehr stark rein und schaut immer wieder subjektiv, wie werden die Wochen vertragen. Ja, da gibt es dann immer ein Feedback von den Athleten. Wird dann explizit auch gefragt, wie hat sich letzte Woche angefühlt. Einfach im Vergleich dann zu schauen, okay, wie viel TSS wird da vertragen? Wo sind die Grenzen? Ja. Natürlich wollen wir immer so, wir wollen eben nicht auf 120% belasten, wir wollen aber auch nicht nur auf 80% belasten. Es soll immer so rund um die 90-110% sein, ja.
Was machst du denn mit den Athleten, die hatten wir ja noch häufiger, die, war gut, war alles super, war alles klasse und kannst du ruhig noch einen draufpacken, Marius, ich vertrage das, ich ziehe das durch. Die immer von der eigenen Belastungsempfindung deutlich über dem sind, was sie tatsächlich laut Parametern vertragen.
Also ich glaube, das ist so, hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber ich glaube, das ist ein Skill von mir, dass ich das lesen kann. Wenn jemand hier vor mir, selbst wenn es nur online ist, es sitzt jemand vor mir und redet mit mir, ich kann da sehr gut zwischen den Zeilen lesen. Und manchmal, also auch so Sachen wie, warum hast du dein Krafttraining nicht gemacht? Ja, ich hatte keine Zeit und ich hatte da war ein Termin und dann, ich wollte aber, und ich habe es ja gemacht, aber nicht getrackt. Ich sehe das, wenn die lügen. Oder wenn die so flunkern. Ich weiß nicht, ich habe das irgendwie, mir braucht man nichts erzählen. Und mir sitzt hier, und das ist kein Spaß, und mir sitzt hier gerade einer von meinen Athleten, so halb Freund, halb Athlet, der Ben, schöne Grüße, Shoutout geht raus an Ben, der sitzt hier vor mir und bepisst sich gerade vor Lachen, weil der mir das ganze Jahr erzählt, er macht sein Krafttraining, aber trackt es nicht. Ja, der macht gar nichts. Ja. Nichts macht er.
Er möge mal in die Kamera nicken, ja, mal rumkommen.
Ja, komm mal rum, Ben. Du sollst mal rumkommen, mal Hallo sagen.
Ja.
Dann will er nicht.
Ja.
Also, nein, also ich glaube, das ist so eine Sache, die habe ich ganz gut drauf, dann auch mal die richtigen Fragen zu stellen und über die Parameter eben auch, da gibt es auch so Schlafwerte, HRV und so weiter. Das
Ja.
tracke ich alles mit und da kriege ich dann auch irgendwo immer ein Gefühl dafür bei den Athleten, wo ist denn das Mittel, wo ist denn so ein gesundes Maß? Und wenn es dann abrutscht, wenn die HRV massivst abrutscht und nicht mehr so in diesem Standardmittel ist, von den Daten, die wir gesammelt haben, dann sehe ich das und ich sehe das relativ schnell und ich steuere dann meistens auch bei und die kriegen dann eine Sprachnachricht, bevor die überhaupt wissen, dass sie in dem Moment eher Ruhe brauchen. Ja, dann schicke ich eine Sprachnachricht und sage, lieber Athletin, lieber Athlet, ich habe dir das Training für morgen rausgenommen, du machst morgen das Intervalltraining nicht, das lassen wir mal ausfallen die Woche, ist nicht schlimm, nimm dir mal einen Ruhetag, lies mal ein Buch, setz dich mal hin die Stunde und genieß die Zeit.
Also
Und das funktioniert, bin ich der Meinung, funktioniert ganz gut.
das funktioniert
Also
super.
bitte. Ihr könnt gerne, judged mich und challenge mich, liebe Athleten. Ihr könnt hier gerne Kommentare reinschreiben und sagen, wenn es nicht so ist. Ich glaube, ich habe das aber ganz gut im Griff.
Für alle, die mit diesen Begriffen TSS, RPE und so weiter nichts anfangen können, ihr habt aber in der Regel alle eine Uhr am Handgelenk. Und ich habe das, glaube ich, in einer der letzten Folgen schon mal gesagt. Ich arbeite bei diesen Athleten, die deutlich weniger parameterorientiert trainiert werden möchten, und da gibt es einige davon, dennoch immer mit diesen Informationen, die die Uhr ausspuckt zum Thema Sleep Score, Stress, grundsätzlich Alltagsstress, aber auch HRV, weil da kannst du so früh, wie du gerade sagst, ablesen, wenn irgendwas in Schieflage gerät. So, man kann es vielleicht noch nicht 100% zuordnen, was in Schieflage geraten ist,
Ja.
aber dass etwas nicht stimmt, ist zumindest immer das erste Momentum, um miteinander zu kommunizieren und es zu versuchen rauszubekommen. Damit es eben gar nicht erst dazu kommt, dass ein Training nicht umgesetzt werden kann, dann muss ich eben im Vorhinein sprechen, um das Training anzupassen. Das finde ich viel
Ja.
wichtiger, ein angepasstes Training als ein ausgefallenes.
Und das ist nämlich genau der Punkt. Leute, man sagt zwar immer, hör auf dein Körpergefühl und so weiter, aber das Körpergefühl ist eben auch ein verdammtes Arschloch. Das Körpergefühl kann dich eben auch wahnsinnig in die Irre führen und kann, ja, kann dir auch monatelang eben suggerieren durch eben einen Ego-Trip, dass ja alles okay ist und so weiter. Und du wunderst dich, oh, warum stagniere ich denn hier? Warum werde ich denn nicht besser? Da muss ich halt noch härter trainieren, da muss ich noch mehr, noch ein Intervall drauflegen, noch mal einen Lauf machen und so weiter. Vielleicht eben, und das Thema, wie gesagt, auch Übertraining und so weiter, vielleicht bist du dann einfach schon ein bisschen drüber und merkst es noch nicht mal, weil es für dich schon so zur Normalität geworden ist und du willst es einfach nicht wahrhaben. Du öffnest dich quasi nicht dazu, auch noch mal zu sagen oder das in Frage zu stellen, was du da machst. Und ich glaube, das ist super wichtig, dass man da versucht, so rational wie möglich zu sein und die Werte zu lesen und eben drum, und das ist immer wieder der Punkt, da schließt sich immer wieder der Kreis, wenn jemand von außen drauf schaut, dann geht das alles viel, viel leichter, weil ich bin nicht emotional bei meinen Athleten. Überhaupt nicht. Eher so, dass ich deren emotionale Ziele oder Entscheidungen aufnehme, die für mich bewerte und dann aber wieder in meine Rationalität gehe. Ja? Also natürlich sind wir auch mit emotional mit unseren Athleten. Wir gehen da auch ein emotionales, eine emotionale Verbindung ein, ganz klar. Das meine ich nicht. Ich meine aber eher, zusammen, wenn ich gewisse Metriken sehe und gewisse Anzeichen sehe für irgendwas, dann entscheide ich dafür die Athleten ganz klar. Und ich habe schon Träume platzen lassen. Also ich habe schon gesagt, nee, den Wettkampf, den läufst du nicht. Jedenfalls nicht mit mir, mit meinen, also ich, ne, so. Ich kann ja die nicht zwingen dazu, irgendwie was nicht zu machen oder zu machen. Aber ich kann zumindest mein ganz klares, also mein ganz klar sagen, was meine Meinung dazu ist. Und nicht so sagen, naja, kannst du machen, aber dann so und so. Nein, es gibt bei manchen gibt es einfach nur die Entscheidung, du läufst nicht, weil wenn du läufst, dann läufst du es hart. Das ist das Problem. So, und das kannst du jetzt in dem Moment nicht gebrauchen.
Also Letzteres unterschreibe ich 1:1 und finde ich wichtig, weil ansonsten brauche ich keinen Trainer, wenn ich nicht die den Mut als Trainer wie auch als Athlet oder Athletin aufbringe, zu sagen, so, ich sage dir jetzt meine Meinung, weil die ist fundiert aus dem und den Gründen und davon leite ich das und daraus leite ich das und das ab. Zum Thema
Ja.
Körpergefühl sehe ich anders. Das Körpergefühl ist kein Arschloch. Ich glaube, bei den meisten, die meinen, ihr Körper gaukelt ihnen was vor, die haben ein falsch verstandenes Disziplin oder Ehrgeiz empfinden, Ego, ja. und überspielen diese vielleicht nicht ganz so eindeutigen oder vielleicht doch sehr eindeutigen Körpergefühlsthemen, dadurch jetzt sagen, nee, ich will aber, ich habe mir was, ja, in den Kopf
so gesetzt. Tommy, so wie dieser klassische Satz, höre ich ganz oft bei Athleten, und da gehen bei mir alle Alarmglocken an. Seit dem Zut ist ja meine Achillessehne, tut ja meine Achillessehne immer weh, aber das läuft sich dann immer raus, ist immer okay. Oder da lacht Ben nämlich im Hintergrund schon wieder, weil er mir das nämlich heute erzählt hat. Ja? Und heute, wenn wir mal zu laufen waren. Ja? Und, oder das Ding, ich habe immer so einen diffusen Schmerz um die Kniescheibe rum, aber ja, heute geht's wieder. Okay. Dann sollten wir vielleicht mal ein bisschen schauen, wo die Ursache liegt. Ja.
Ja.
Also, eben bei Ben weiß ich, wo die Ursache liegt. Das,
wenn du mit ihm laufen gehst, na, dann weiß ich auch, wo die Ursache liegt. Yes. Ja, das ist ein falsch verstandener Ehrgeiz in den meisten Fällen. So, und der aus welchen Gründen noch immer getriggert wird. Von einer Erwartung, die ich an mich stelle, von einer Erwartung, die vermeintlich mein Außen, mein Umfeld an mich stellt.
Da muss man sich eben fragen, hat der Ben ein Ego-Problem? Ja? Wo kommt das her? Hat ihn seine Mutter nicht lieb? Ja, ja, so ist es. So ist es.
Mit den lieben, was ist so?
Mit den lieben Athleten. Ja, ja,
genau.
Genau. Belastungssteuerung. So, kleines Takeaway. Wie macht man es denn jetzt eigentlich, wenn man keinen Trainer hat, wenn man keine TSS misst oder da nicht drauf schaut? Und da sind wir vielleicht wieder beim Körpergefühl. Und zwar die gefühlte Intensität ist da ganz interessant. Und zwar würde ich vorschlagen, also meine Idee wäre, wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, Marius, sag mir mal, wie kann ich denn das zu Hause machen, ohne dass ich jetzt irgendwie da 17 Uhren trage mit 5 Messgeräten an der Hand und so. Und da würde ich sagen, weißt du was, schreib dir doch einfach mal die Kilometer auf, die du läufst, die Zeit auf den Beinen, die du läufst, und was du so auch gerne im Detail in den Trainingseinheiten machst, ja, zumindest mal umreißen. Ich habe da ein Tempotraining, da bin ich mal ein bisschen schneller, hier bin ich mal ein bisschen langsamer gelaufen. Und dann tust du hinter jede Trainingseinheit einmal die RPE bewerten. Tust bewerten.
Ah, und Deutschleistungskurs.
Tommy, bin ich podcastfähig?
Tust, ja, für Spotify schon, ja.
Tust ein bisschen bewerte.
Oh.
Du bewertest einfach die RPE, also die gefühlte Intensität, auf einer Skala von 1 bis 10, ja, wobei 10 hart ist und 1 locker. Und dann vielleicht auch nochmal die Gesamtwoche und schreibst dir so ein kleines Feedback auf. Und heutzutage ist ja die Dokumentation von subjektiven Werten relativ einfach. Ja? Manche könnt das gerne in so ein kleines Büchlein schreiben, wo ihr dann immer mal wieder reinblättert, was keine Sau macht am Ende. Aber allein durch das Aufschreiben prägt man sich ja gewisse Zahlen ein und man kriegt so ein Gefühl für die Zahlen, die man da aufschreibt, ja. Von daher wisst ihr dann irgendwann, okay, wenn ich jetzt 120 Kilometer die Woche laufe und das ziehe ich 4 Wochen durch, dann bin ich verletzt. Und das ist jetzt schon das dritte Mal so. Vielleicht sollte ich mal nur 110 Kilometer laufen und vielleicht nach 2 Wochen schon mal eine Entlastungswoche machen und nur 80 laufen. Und das ist genau der Punkt, Leute. Ja, probiert es mal für euch aus. Schreibt euch das mal im Grunde genommen auf, auch präventiv, ja, nicht erst, wenn was passiert. Und dann werdet ihr relativ schnell merken, so innerhalb von 2-3 Jahren, wie eure Belastung zu steuern ist.
Ja, nein, natürlich, Marius, merkt ihr das viel schneller. Ja. Ganz ehrlich, also die meisten, die hier zuhören, die meisten, nicht alle, also Roman, schöne Grüße an die Schweiz, ich weiß, du hörst zu, haben eine Uhr, Roman nicht. Und in dem Moment ist dieses, ich meine, die Sunto und Garmin arbeiten doch alle mit den Smiley und es lächelt, es guckt ernst, es guckt gleichgültig.
Genau, also
selbst wenn ich mich nicht mit RPE oder sonstigen Geschichten beschäftigen möchte, habe ich da relativ intuitiv bedienbare Tools, um die Einheiten damit zu tracken.
Das hilft ja schon. Ein Ampelsystem oder ein Smiley-System oder so. Klar, man kann sich ja da auch ein bisschen, ich meine, es macht ja auch Spaß, sich mit seinem Training zu beschäftigen. Und dann vielleicht auch zu sehen, okay, wie habe ich mich die Woche gefühlt, wie plane ich mir denn die nächste Woche ein, ja? So, wenn man das so händisch macht. Ja, es gibt ja sicherlich noch einige, die das so auch nach Gefühl steuern eher.
Natürlich.
So, die Waldscheißer sozusagen.
Ja, das sind die aus dem Saarland, ne, oder so.
Ja.
Das haben wir ja ganz am Anfang in den ersten Folgen schon gesagt. Ne? Wenn du anfängst, auch allein dein Training so aufzubauen, dass du grob diese 70-80% Ausdauertraining und dann 20-30%, je nachdem, was du trainierst, wie du priorisierst, deine Technik, dein Tempotraining reinnimmst, Kraft damit einspielen lässt, dann bist du ja schon mal auf einer guten, auf einer guten Steuerungsebene, um ohne Uhr, ohne Plan in irgendeiner Form was also umzusetzen.
Ja. Tommy, ich habe... Achso, Belastungssteuerung. Sind wir cool mit dem Thema oder gibt es noch was aus deiner Sicht?
Frag mal Ben, ist Ben cool damit?
Ben, bist du zufrieden mit dem Thema?
Ich bin zufrieden.
Soweit bist du, ja.
Mit meiner Belastungssteuerung.
Mit, Ben ist zufrieden mit seiner Belastungssteuerung, sagt er. Okay. Nee, ich würde sagen, das ist doch gut. Also ist doch mal so das Thema Belastungssteuerung umrissen. Wie kann man es mit einem Trainer machen? Wie kann man es zu Hause machen? Zumindest so als Takeaway, habt ihr schon mal was mitbekommen, warum das wichtig ist. Und ich glaube, das darf es dann auch für den Moment sein. Ich meine, da kann man natürlich, es ist ja alles Belastungssteuerung, was wir hier machen. Und es geht dann natürlich noch sehr in die Tiefe. Am Ende kann man auch in der Nanosteuerung, im Nanozyklus noch über Belastungssteuerung reden. Also von daher, genau. Ja, natürlich, ein Indikator ist natürlich, sind natürlich auch eure Herzfrequenzwerte, ne? Schlaf, Ruhepuls, ja. HRV zur Belastungssteuerung. Und achtet mal bitte drauf, auch wie schnell oder langsam ihr regeneriert. Da merkt ihr auch, ob wie stark ihr eben belastet seid, wie stark euer Nervensystem belastet ist oder nicht. Ja. Mit dem Nervensystem kommt auch immer das Immunsystem und so weiter. Ich hatte noch irgendwas. Was hatte ich denn? Wir sind jetzt am Wochenende, Leute. Wir sind am Wochenende in Meierhofen. Ihr wisst Bescheid. Jeder, der in Meierhofen auch mit da ist, bitte, bitte, bitte kommt zu unserem Stand. Wir bringen dort einiges mit. Ja, nicht natürlich nur wieder richtig fette Angebote, sondern auch ein cooles Messegewinnspiel, ein Eventgewinnspiel natürlich. Und wir haben zwei Partner mit an Bord, die möchte ich ganz gerne mal namentlich erwähnen hier. Und zwar ist es einmal Reboots Recovery. Ihr dürft natürlich auch reinhüpfen in die Reboots vor Ort und dürft euch nach dem Lauf eben direkt mal regenerieren. Und wir haben einen neuen Partner und das ist TMS, The Minerals Sport. Und die machen Elektrolyte und zwar Next Level Shit. Genau, wenn ihr das mal ausprobieren wollt, schaut da mal vorbei. Und hier unten auch in der Podcast-Beschreibung ist dazu ein kleiner Rabattcode für euch, falls ihr die mal ausprobieren wollt. Wir sind als Team Finishline komplett davon überzeugt, machen das schon seit 2 Jahren mit denen jetzt. Und jetzt haben wir sie endlich als Partner gewonnen. Andere Sache ist aber noch, Tommy, ich hab mal Lust, eine Frage, so eine richtig offizielle Frage an die Leute zu stellen. Und zwar ist mir die Woche so ein bisschen was durch den Kopf gegangen zum Thema Ambitionen von sich selber. Ja. Ist man ein ambitionierter Trailläufer oder nicht? Ja. Und was bedeutet eigentlich, ambitioniert zu sein? Und da möchte ich gerne mal die Frage an euch da draußen stellen. Seht ihr euch als ambitionierte Trailläufer? Also siehst du dich als ambitionierten Trailläufer oder Trailläuferin? Halt? Und wie definierst du das? Was macht dich dazu oder was macht dich eben nicht dazu? Ja. Würde ich gerne in einer der nächsten Folgen mal ein bisschen näher drüber sprechen und auch eure Antworten eben mit aufnehmen dazu.
Sehr spannende Frage. Hängt für mich im ersten Nachdenken ganz viel mit der eben erwähnten Ehrgeiz, mit dem eben Ehrgeizempfinden zusammen. Ab wann ist Ambition gut oder negativ konnotiert? Bin gespannt.
Das wollen wir jetzt nicht, das klären wir mal in einer der nächsten Folgen. Und lasst mal die Leute, genau, wir lassen euch mal überlegen, wie das für euch aussehen könnte, ja, was für euch das Ambitionierte macht quasi. Und damit, Leute, genau, schaut mal hier unten in die Beschreibung, da sind immer wieder ein paar Links, da ist diesmal auch ein Geschenk mit bei, freue ich mich, was ihr dazu sagt. Und Tommy, vielen, vielen Dank für deine Zeit heute.
Viel Spaß in Meierhofen.
Danke. Und Leute, trainiert schön und raced ordentlich, ja?
Absolut. Wir hören uns nächste Woche.
Alles klar. Bis dann. Ciao, ciao.
Tschüss.